Ja, ich freue mich hier nach der Sommerpause wieder mit euch zusammen gedanklich in den Römerbrief einzutauchen. Ihr hattet ja auch von mir ein bisschen Pause, mal anderes Gesicht, andere Stimme vorne. Und weil wir die Kinder heute dabei haben, möchte ich mal einleiten mit einer Situation, die alle Kinder wahrscheinlich sehr gut kennen. Wenn ich bei uns zu Hause so in der Nähe des Spielzimmers bin, dann höre ich so, worüber sich meine Töchter beim Spielen so unterhalten. Kinder spielen mit Playmobil, mit Lego oder irgendwelchen anderen Figuren und meistens spielen sie irgendwelche lebensnahen Situationen nach. Sie spielen vielleicht Schule oder Vater, Mutter, Kind oder Jungs spielen vielleicht Krieg oder sowas oder Autorennen. Und meistens ist es ja so, dass jedes Kind so sein eigenes Spielzeug hat, was es vielleicht zum Geburtstag bekommen hat. Und sehr oft kommt es unter den Kindern dann so zu einer Art Wettstreit. Wer hat jetzt das schnellere Auto? Wer hat jetzt die hübschere Puppe oder hübschere Prinzessin? Oder wer hat die bessere Pistole, um Krieg zu spielen? Und nicht selten arten dann diese Diskussionen in einen Streit aus, wo dann selbst die Eltern eingreifen müssen. Und ich habe mir solche Diskussionen oft angehört und ich habe versucht zu analysieren oder zu verstehen, was meine Kinder dazu motiviert, darüber zu diskutieren, wer jetzt das bessere Spielzeug hat. Sie wollen damit ja irgendwie dem anderen überlegen sein. Und ich frage mich, das sind doch alles meine Kinder. Die kriegen alle von mir zu essen, die schlafen alle in unserem Haus und wir versorgen sie alle. Und sie kriegen alle zum Geburtstag ihr gewünschtes Spielzeug. Das ist alles von uns als Eltern, von mir. Sie sind in meinen Augen nicht unterschiedlich wertig, so sollte es zumindest sein. Und trotzdem möchte der eine dem anderen mit seinem Spielzeug in irgendeiner Weise überlegen sein. Und es ist einfach unser sündiger Stolz, der schon in Kinderjahren sichtbar wird. Und Kinder, das ist ein Verhalten, was dem Herrn nicht gefällt. Und heute wird der Apostel Paulus auch uns oder den Erwachsenen in Rom zeigen, er wird uns vor dieser Sünde warnen, weil auch wir mit dem, was wir haben, sehr oft uns über den anderen zu überheben meinen. Und ich lese unseren Text aus Römer 3 ab Vers 27. Wir lesen bis Vers 31. Römer 3 ab Vers 27. Da schreibt Paulus: Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen, denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Auf keinen Fall, sondern wir bestätigen das Gesetz. In unserem letzten Text aus dem Römerbrief, da haben wir uns vor den Sommerferien zusammen über die Verse 21 bis 26 Gedanken gemacht. Und Paulus hat den Römern gezeigt, wie Gott einem ungerechten Menschen seine Gerechtigkeit zurechnet und ihn durch den Glauben ganz umsonst rechtfertigt. Wir haben gesehen, wie Gott einen Sünder rechtfertigen kann und dabei selbst gerecht bleiben kann. Durch den Glauben an das Blut Jesu wird dem Menschen die Gerechtigkeit Jesu zugerechnet und wir haben aus dem Alten Testament dieses Bild von dem Lamm gesehen, das eingetauscht wird oder das ausgelöst wird für den Sohn oder für den Esel Und dann haben wir gesehen, wie der hohe Priester einmal im Jahr mit dem Blut in das Allerheiligste hineinging und auf dieses Blut vertraute, das ihm in der Gegenwart Gottes am Leben ließ. Und genauso hat Jesus Christus als das vollkommene Lamm unser Leben ausgelöst und wir können jetzt vor Gott, dem Vater, dadurch versöhnt werden. Und diese Verse sind quasi das Herzstück im Römerbrief, das ist das Herzstück des Evangeliums, die zeigen, wie Gott Sünder durch seine Gnade rechtfertigt. Und alles, was im Römerbrief jetzt auf diese Verse folgt, das wird quasi die Konsequenz dieser Verse zeigen oder diese Wahrheit weiter erklären. Und genau das tut Paulus jetzt in den folgenden Versen mit diesen vor uns liegenden Text, Vers 26, Vers 27 zeigt uns ein Ergebnis oder eine Konsequenz, nämlich die, dass aufgrund dieser Rechtfertigung, die Christus geschaffen hat, jetzt alles Rühmen ausgeschlossen ist. Und dann gibt uns Paulus hier in diesem Text drei Gründe, warum dieses Rühmen jetzt nicht mehr möglich ist, warum das ausgeschlossen ist. Und der erste Grund ist, weil die Gerechtigkeit nicht aus Werken ist. Der zweite Grund ist, weil alle Menschen auf die gleiche Weise gerechtfertigt werden. Und drittens, weil das Gesetz durch Christus erfüllt oder bestätigt ist. Das sind aus diesen Versen erstmal die drei Gründe, die Paulus aus der vorher beschriebenen Rechtfertigung aus Glauben jetzt schlussfolgert. Und schauen wir uns jetzt den ersten Punkt an, Vers 27. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen, schreibt Paulus. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird ohne Gesetzeswerke. Also Paulus, er beginnt jetzt hier im Vers 27 mit dieser Frage, wo bleibt nun der Ruhm? Und wenn Paulus hier diese Frage so stellt, nachdem er die Rechtfertigung erklärt hat, dann schließen wir aus dieser Formulierung, dass es vorher schon einmal um das Thema Rühmen ging, aufgrund von Gesetzeswerken. Und wenn wir dann einmal zurückschauen in Kapitel 2, dann sehen wir in 2 Vers 17, wo Paulus zu dem Juden geschrieben hat, wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst, und den Willen erkennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und dann Vers 23, der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Wir haben also hier im Kapitel 2 schon vorher gesehen, wie sich die Juden des Gesetzes und ihrer Privilegien gerühmt haben. Heißt, sie sind stolz drauf gewesen und sie haben gemeint, besser gewesen zu sein als die Heiden. Und nachdem jetzt Paulus die Rechtfertigung aus Glauben erklärt, sagt er, dass dieses Rühmen jetzt ausgeschlossen ist. Das bedeutet, Gott hat bewusst einen Weg geschaffen, mit dem er Menschen rechtfertigt, damit jegliches Rühmen ausgeschlossen ist. In den vorangegangenen Versen im Vers 24 hat Paulus gesagt, dass der Mensch umsonst durch seine Gnade gerechtfertigt wird, womit Errettung nicht ein Verdienst seinerseits ist. Niemand kann sich dafür jetzt auf die Schulter klopfen. Wenn wir noch ein Stück weiter zurückgehen im Kapitel 3, dann sehen wir Vers 10 und 11, wo Paulus gesagt hat, da ist kein Gerechter. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist keiner, der Gott sucht, auch nicht einer. Und das heißt, dass sich damit auch niemand in irgendeiner Weise dieser Dinge rühmen kann und sagen, ich habe ja verstanden, ich bin ja so verständig gewesen oder ich habe Gott etwas intensiver gesucht als du und deswegen habe ich ihn gefunden und du nicht. Auch das wäre ein Rühmen, welches Paulus im Kapitel 2 schon ausgeschlossen hat. Und wir sehen hier an dieser Argumentation von Paulus, auf welches Ziel er in seinem Brief zusteuert. Am Ende dieses theologischen Teils, in Kapitel 11, ab Vers 33, da wird Paulus in einen Lobpreis der Gnade Gottes münden und er wird sagen, welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und auf dem Weg bis dahin, auf dem Weg bis Ende Kapitel 11, da wird Paulus dem Menschen jedes Argument nehmen, sich seiner Errettung zu rühmen, damit am Ende dieses theologischen Teils als Endergebnis dem Herrn alleine die Ehre gehört und kein Mensch sich rühmen kann. Gott hat einen Heilsweg für den Menschen geschaffen, um seinen heiligen Namen zu verherrlichen. Und das betont die Bibel an ganz vielen Stellen, dass Gott alleine dafür gepriesen werden möchte. Gott sagt, dass er darum ein eifersüchtiger Gott ist. Es ist ihm wichtig, dass er alleine verherrlicht wird. Ein Beispiel aus Jesaja 42, Vers 5, ab Vers 5. Da spricht der Prophet Jesaja: So spricht Gott, der Herr, der den Himmel schuf und ihn ausspannte, der die Erde ausbreitete und was ihr entsproßt, der dem Volk auf ihr den Atem gab und den Lebenshauch denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinden Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Ich bin Jahwe, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Hier stellt sich Gott als der Schöpfer vor, der die Welt geschaffen hat, und er spricht zu Jesaja über seinen Knecht, den er einmal senden wird, das heißt über Jesus Christus, der alle Nationen befreien wird, und dafür gibt Gott seine Ehre keinem anderen. Deshalb schafft Gott einen Heilsweg, mit dem er alleine verherrlicht wird und jegliche Ehre des Menschen ausgeschlossen ist. Und jetzt stellt Paulus im Vers 27, nachdem er alles menschliche Rühmen ausgeschlossen hat, die Frage, durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Und damit sagt Paulus, dass durch das Gesetz, oder man könnte auch sagen, durch das Prinzip des Glaubens, schließt Gott alles eigene Rühmen aus. Ich hatte in der letzten Predigt erklärt, dass dieses Wort Glauben diese Nuance des Vertrauens enthält oder sich auf etwas verlassen. Und indem ein Mensch sich völlig auf das Werk Jesu Christi verlässt, indem er nur auf das Werk Jesu Christi vertraut, bestätigt er, dass keine Leistung seinerseits ihn gerettet hat. Und Paulus, er schreibt das ganz konkret zu den Ephesern in Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmt. Damit sagt Paulus, dass du es nicht verdient hast, gerettet zu werden. Du hast keine guten Werke vorzuweisen. Selbst der Glaube, der nötig ist, um dieses Geschenk im Glauben anzunehmen, ist eine Gabe Gottes und nicht deine eigene Leistung. Also Gott organisiert die Rettung von uns Menschen bewusst so mit diesem einen Ziel, damit niemand sich rühmt. Das Gesetz des Glaubens schließt jedes Rühmen aus. Und deswegen urteilt Paulus dann im Vers 28 nochmal, dass der Mensch ohne Gesetzeswerke gerecht wird und als nächstes im Vers 29 dann folgende Frage zu stellen. Er fragt, oder ist Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen? ja, auch der Nationen. Denn Gott ist einer, er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Und damit sind wir jetzt bei dem zweiten Grund, warum Rühmen ausgeschlossen ist. Gott schafft einen Weg, auf dem der Mensch ohne das Gesetz gerechtfertigt wird, damit auch Heiden gerechtfertigt werden können. Wenn Menschen nur durch das Gesetz, das Mose gegeben hat, gerechtfertigt werden könnten, dann wäre sehr vielen Heiden das Heil unzugänglich gewesen, weil sie das Gesetz nicht hatten. Und deswegen schafft Gott einen Weg zur Rettung, auf dem alle Menschen gerettet werden können. Weil Gott ein Gott aller Menschen ist. Er ist der Gott der Juden und auch der Gott der Heiden. Gott ist einer, sagt uns Paulus im Vers 30, es gibt nur einen Gott. Das sagt Gott an vielen Stellen auch im Alten Testament und es wäre unsinnig zu behaupten, dass es nur den einen Gott für die Juden gibt und die Heiden haben jetzt gar keinen Gott, die sind jetzt einfach nur zum Selbstzweck da. Gott ist Schöpfer aller Menschen, er hat Juden sowie Heiden geschaffen, er ist damit Gott aller Menschen und damit hat auch, damit Gott der Retter aller Menschen ist, schafft er sowohl für Juden als auch für Heiden den gleichen Weg der Errettung. Paulus hat vorher im Römer Kapitel 3 erklärt, dass Juden sowie Heiden beide unter der Sünde sind. Er hat gezeigt, dass Juden und Heiden beide gleich schlimm, beide gleich verdorben sind. Und deswegen brauchen beide die gleiche Gerechtigkeit Jesu Christi. Und während Paulus jetzt so die Rechtfertigung aus Glauben ohne Gesetz argumentiert, da könnten die Juden jetzt einwenden, dass mit diesem Weg der Errettung das Gesetz ja irgendwie komplett überflüssig oder aufgehoben ist. Und damit sind wir beim dritten Grund, nämlich dem, dass durch die Rechtfertigung aus Glauben das Gesetz bestätigt wird. Paulus entnimmt im Vers 31 diesen Einwand der Juden jetzt vorweg und er schreibt, heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Auf keinen Fall, sondern wir bestätigen das Gesetz. Rechtfertigung ohne Gesetz wurde im Alten Testament angekündigt. Das haben wir im Vers 21 hier im Kapitel 3 bereits gesehen, wo Paulus gesagt hat, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus. Und wir haben uns das letzte Mal Jesaja 53 angeschaut, wo Jesaja beschreibt, wie Jesus stellvertretend unsere Leiden und unsere Strafe auf sich genommen hat und dass wir ohne Halten des Gesetzes heil geworden sind. Oder wir können auch auf Römer 1, Vers 17 nochmal zurückkommen, wo Paulus aus dem Propheten Habakuk zitiert und sagt, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Das sind jetzt zwei Beispiele aus dem Alten Testament, die zeigen, wie das Alte Testament bereits Gerechtigkeit aus Glauben bezeugt hat. In Galater 4, Vers 4 lesen wir Folgendes. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also Jesus wurde in das Volk Israel hineingeboren und damit unter dem Gesetz. Der Maßstab des Gesetzes wurde also an Jesus Christus angelegt und er musste jedes Gesetz vollkommen einhalten, was Jesus als einziger Mensch vollbracht hat. In Matthäus 5, Vers 17 lesen wir, da sagt Jesus, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus ist der Einzige, der gemäß den Anforderungen des Gesetzes ein Gerechter ist. Und dieser eine Gerechte, der das Gesetz erfüllt hat, trägt jetzt die Strafe derer, die das Gesetz nicht erfüllt haben, nämlich wir. Und Das zeigt Paulus sehr klar auch im Galaterbrief in Kapitel 3, Vers 10. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt, bei allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte aus Glauben wird leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Wir haben also diese drei Aspekte jetzt gesehen, weshalb Rechtfertigung aus Glauben an Jesus das Gesetz bestätigt. Also zum einen hat das Alte Testament das gesagt, dann haben wir gesehen, dass Jesus das ganze Gesetz erfüllt hat und dann haben wir gesehen, wie Jesus die vom Gesetz geforderte Strafe erfüllt hat oder vollzogen hat. Und damit ist das Gesetz durch Jesus Christus erfüllt und bestätigt. Wir können und brauchen und sollen es nicht noch einmal erfüllen. Es hat seinen Sinn und sein Ziel in Jesus Christus erfüllt. Paulus hat jetzt mit diesem Text den Römern Gründe gezeigt, warum Rühmen ausgeschlossen ist. Und jetzt möchte ich noch einmal, wie sonst auch, die Frage nach der Absicht von Paulus stellen, die er mit diesem Text erreichen möchte. Und als erstes möchte ich wieder fragen, für wen hat Paulus diese Worte geschrieben? Und wir haben schon einleitend gesehen, wie die Juden sich im Kapitel 2 rühmten und Paulus sagt hier, Rühmen ist jetzt vorbei. Dann haben wir im Kapitel 2 gesehen, dass die Juden meinten, einen Vorzug vor den Heiden zu haben. Und Paulus hat hier gesagt, ich rette den Juden auf die gleiche Weise wie den Heiden, weil es einen Gott für alle gibt. Wir merken hier also an dieser Argumentation von Paulus, dass er diese Zeilen vorwiegend für die Juden geschrieben hat und ihnen klar macht, das Gesetz ist mit Christus jetzt erfüllt. Durch deine Werke kommst du nicht weiter, durch deine Werke wirst du nicht besser als Christus. Und deswegen muss mit deinem Rühmen jetzt Schluss sein. Das hat in der Gemeinde Gottes keine Berechtigung mehr, weil wir alle gleich verdorben waren und beide zu unserer Rechtfertigung nichts beizutragen hatten. Das heißt aber nicht, dass nur die Juden in der Gefahr standen. Später im Kapitel 11, da wird Paulus auf der gleichen Grundlage die Heiden ermahnen. Er vergleicht dort im Kapitel 11 Israel mit einem Ölbaum, in den wir Heiden wie wilde Ölzweige eingepropft wurden und damit von der Verheißung Israels profitieren. Und dann schreibt Paulus in Kapitel 11 ab Vers 17 an die Heiden und sagt, wenn aber einige der Zweige, also Juden, herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepropft wurde. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben, du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Wir sehen an diesen Texten, dass das Thema Ruhm oder Rühmen ein ganz zentrales Thema im Römerbrief ist. Es geht Gott um diese Frage, wer soll geehrt werden oder wer bekommt den Ruhm für die Errettung? Darf ein Jude sich rühmen? Darf ein Heide sich rühmen? Ausgeschlossen, haben wir gesehen. Und wenn wir uns das Rühmen der Juden im Kapitel 2 nochmal anschauen und das Rühmen der Heiden im Kapitel 11, dann sehen wir, dass diese Überheblichkeit immer da entsteht, wo Gläubige sich untereinander vergleichen. Im Kapitel 2 haben die Juden gemeint, wegen ihrer Erkenntnis aus dem Gesetz, wegen ihrer Beschneidung, wegen ihrer Nachkommenschaft, dem Heiden überlegen zu sein. Und zum Ende von Kapitel 2, da macht Paulus dem Juden so klein, dass er sagt, du bist eigentlich gar kein Jude. Du verhältst dich wie ein Unbeschnittener. Der Heide, der dem Prinzip des Gesetzes gehorcht, der ist wie ein Beschnittener und der wird dich richten. Und dann später im Kapitel 11 denkt sich dann der Heide, dieser gesetzliche und ungläubige Jude, den hat Gott ausgerissen, damit er mich, den Heiden, einpropft, der nicht so heuchlerisch ist wie dieser Jude. Und dann muss Paulus den Heiden von seinem hohen Ross runterholen und ihm sagen, vergiss nicht, dass die Wurzel, auf der du wächst, Israel ist. Und ich kann dich genauso wieder ausreißen, wie ich den Juden ausgerissen habe. Die Juden rühmten sich auf Kosten der Heiden und die Heiden rühmten sich auf Kosten der Juden. Sie haben sich miteinander verglichen und gemeint, ich bin gerechter als der andere. Und durch Kapitel 3 hat Paulus ihnen klargemacht, ihr seid beide gleich verdorben. Keiner von euch hat mich gesucht. Da ist keiner unter euch gewesen, der Gutes getan hat. Und weil beide gleich verdorben sind, benötigen auch beide die gleiche Errettung. Deswegen hat Paulus im Vers 30 gesagt, er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Gott rechnet sowohl dem Juden als auch dem Heiden die Gerechtigkeit Christi zu. Sie waren gleich verdorben und beide bekommen jetzt auch die gleiche Gerechtigkeit. Damit sind beide gleich gerecht vor Gott. Es ist nicht der eine gerechter als der andere. Und diese Wahrheit vermittelt Paulus jetzt den Juden in Rom, um Juden und Heiden zu vermitteln. Kein einziger unter uns hat einen Grund, sich zu rühmen. Der Jude darf sich nicht vor dem Heiden rühmen, der Heide darf sich nicht vor dem Juden rühmen, sondern sie sollen beide zusammen den Herrn rühmen für seine Errettung. Und auf diesen Zielgedanken steuert Paulus schon hierzu, den er dann im Kapitel 15, Vers 5 auf den Punkt bringen wird, wo er schreibt, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Die Gemeinde ist keine Plattform, auf der Christen sich profilieren können. Es ist ein Ort, an dem die unterschiedlichsten Menschen sich darin einig sind, dass dem Herrn alleine der Ruhm gehört und das auch durch ihre Anbetung zum Ausdruck bringen. Es ist es oft so, wir kommen zum Glauben, wir bekennen unsere Schuld, wir zerbrechen vor Gott, wir demütigen uns und wir sehen ein, wir haben nichts vorzuweisen vor Gott, alles allein aus Gnaden, es ist allein Jesu Werk, das uns gerecht macht, wir erkennen, wir haben gar nichts zu rühmen vor Gott. Und dann beginnen wir Christen im Glauben zu wachsen. Wir machen Fortschritte in der Erkenntnis, Früchte des Geistes werden sichtbar, wir nehmen an Erkenntnis zu, es kommen vielleicht Gaben zum Vorschein, wir übernehmen Dienste in der Gemeinde und mit der Zeit beginnen wir fast unbewusst uns unserer Erkenntnis, unserer Gaben zu rühmen und meinen, irgendwie geistlicher oder heiliger zu sein als Bruder oder Schwester XY. In Lukas 10, da hatte Jesus seine Jünger damals mit der Fähigkeit ausgestattet, böse Geister auszutreiben. Und die Jünger, sie praktizierten das und sie kamen zurück und sie freuten sich und sagten, sogar die bösen Geister sind uns untertan. Und Jesus, er musste ihnen sagen, freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens stehen. Wir wünschen uns oft Gaben und Erkenntnis oder vielleicht Dienste, weil uns das ein Gefühl der Überlegenheit über unsere Geschwister gibt, womit wir eigenen Ruhm suchen. Und Paulus, er schreibt zu den Philippern in Philipper 2, Abvers 2, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Und um diese Ruhmsucht im Denken der Gläubigen zu zerstören, schreibt Paulus uns hier im Römerbrief oder er lehrt uns unsere Verdorbenheit. Er lehrt uns, wie wir alle gleichermaßen die Gerechtigkeit Jesu bekommen haben. Wir waren gleich verdorben und sind gleich gerecht gemacht worden. Und natürlich haben wir Menschen ein unterschiedliches Maß an Erkenntnis oder Begabung, sind vielleicht unterschiedlich fortgeschritten in der Heiligung. Es gibt diese Unterschiede und wir werden auch einmal dafür unterschiedlich Lohn bekommen. Und das hat diese Wahrheit, die musste Paulus den Korinthern schreiben, weil sie sich Diener gerühmt haben, durch die sie zum Glauben gekommen sind. Und er schreibt ihnen dann in 1. Korinther 3, Abvers 5, was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr es einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat Wachstum gegeben. So ist weder der, der da pflanzt etwas, noch der da begießt etwas, sondern Gott, der Wachstum gibt. Und damit sagt Paulus, dass selbst geistliche Erfolge oder geistliche Frucht eine Gabe Gottes sind und diese Dinge, die werden uns niemals gerechter machen, als wir ohnehin durch Jesus Christus bereit sind. Wir werden niemals durch unseren Dienst im Reich Gottes unsere verdorbene Vergangenheit irgendwie besser machen oder wieder gut machen oder gar abarbeiten können, sodass wir das Blut Jesu nicht mehr nötig hätten. Das ist genauso Gesetzlichkeit wie damals im Judentum. Das Blut Jesu Christi, das hat uns nicht nur von unseren Sünden vor der Wiedergeburt gereinigt, sondern auch die nach der Wiedergeburt, die du als Diener in der Gemeinde, als Heiliger begehst, auch für diese Sünden hat Jesus den Zorn Gottes ertragen. Wir benötigen diese Rechtfertigung durch das Blut Jesu Christi jeden Tag, egal wie heilig, wie gerecht, wie erfolgreich oder wie geistlich du im Reich Gottes bist. Der Apostel Paulus, er sagte von sich in 1. Korinther 15, Abvers 9, denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Obwohl Paulus das so sagen kann, dass er mehr als alle gearbeitet hat, vergisst er nicht seine sündige Vergangenheit. Und er sieht sich als unwürdig, ein Apostel zu sein. Er hat das nicht verdient, Apostel sein zu dürfen. Er bleibt demütig und er bekennt, dass das Gottes Gnade ist, die an ihm gearbeitet hat. Zu den Galatern schreibt Paulus, Kapitel 6, Vers 14, mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Noch ausführlicher haben wir das in der Schriftlesung aus dem Philipperbrief gehört, Kapitel 3. Ich will das noch einmal lesen. Da warnt Paulus die Philipper vor so einem Denken und er sagt, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, die im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, denn wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was mir auch immer Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus Jesus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Wir sehen hier am Beispiel von Paulus, dass unsere Gerechtigkeit, die wir durch den Glauben an Jesus bekommen haben, der einzige Grund ist, wessen sich ein Christ rühmen kann. Es gibt für keinen Christen, egal wie geistlich oder begabt du bist, gibt es irgendeinen Grund, sich mit deinen Brüdern oder Schwestern zu vergleichen und sich wegen deiner Werke oder deiner Erkenntnis vor deinen Geschwistern zu rühmen. Auch wenn wir vielleicht in einigen Themen als Christen zu unterschiedlichen Überzeugungen oder Auslegungen kommen und vielleicht aus guten Gründen sagen, dass die Position der oder der Christen der Bibel widerspricht, dann dürfen wir uns nicht dieser Erkenntnis rühmen, sondern wir sollen uns daran erinnern, dass wir vor dem Richterstuhl Christi gleichermaßen verdorben sind. Und deswegen auch die gleiche Gerechtigkeit Jesu Christi benötigen. Ich stelle mir vor, wie manchmal Gott auf seine Kinder in der Gemeinde schaut, die sich untereinander rühmen, und vielleicht empfindet der Herr dann genau das, was wir als Eltern für unsere Kinder empfinden, wenn wir ihnen beim Spielen zuhören und fragen, was ist das da für ein sinnloses Gerangel um ein Spielzeug. Und so wie wir Eltern auf das Spielzeug unserer Kinder eine ganz andere Perspektive haben, so müssen auch wir uns heute durch diese Wahrheiten in Gottes Perspektive versetzen und einmal uns vor Augen halten, was hat der Herr uns vergeben? Wo kommen wir her? Und wenn wir das nicht machen, dann verhalten wir uns in der Gemeinde wie im Kindergarten manchmal aus der Perspektive Gottes. Und deswegen lasst uns heute diese eine Wahrheit festhalten. Rühmen ist in der Gemeinde ausgeschlossen. Amen.